Okay, ich glaube, ich bin freigeschaltet. Ich darf Sie jetzt unterbrechen und Sie sehr herzlich im Kepler-Salon begrüßen. Wie im Kepler-Salon üblich starten wir immer sehr, sehr pünktlich. Und so jetzt zum Glockenschlag, 19 Uhr, den Kepler-Salon, ich begrüße Sie sehr herzlich. Für die, die noch nie bei uns waren, wir haben eben normal so ein Zeitraster, wo wir wirklich ganz pünktlich starten und auch pünktlich enden. Das ist auch eine Art Commitment, ein Vertrag an Sie, dass Sie immer wissen, wenn der Kepler-Salon startet und wenn Sie auch wieder aus dem Salon entschwinden können. Normalerweise ist der Kepler-Salon jeden Montag um 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Wir freuen uns, dass wir heuer Teil der Langen Nacht der Forschung sein dürfen und einer der 11 Standorte sind. Der Kepler-Salon hat sich entschlossen, nach seiner normalen Manier eben Vorträge zu bieten. Es sind heute 3 Stück. Also wir starten jetzt eben mit dem Herrn Reisinger, den ich Ihnen ganz gleich vorstellen werde. Wir haben dann um 20.30 Uhr den Herrn Kneiger von der Kunstuniversität zu Gast mit zum Thema Intuition. Und dann noch einmal eine späte Stunde um 22 Uhr den Guido Reitzer vom Fledermausschutz, von der Koordinationsstelle, der uns zeigen wird, wo die Fledermäuse wirklich leben und wo sie übernachten und überwintern. Ich darf heute den Herrn Reisinger sehr begrüßen. Mir freut es sehr, dass es die Kooperation mit der Katholisch-Theologischen Hochschule gibt und auch eben gerade an diesem Abend jetzt gestartet wird. Der Herr Reisinger ist Institutsvorstand an der Katholisch-Theologischen Fakultät hier in Linz, Privatuniversität, und ist vor allem für Gesellschaftslehre tätig und forscht in diesem Bereich. Und wir stellen heute eben die Frage, kann Theologie Forschung sein? Bekannt ist Herr Reisinger auch von den Chorherren, von Stift St. Florian und Augustiner Chorherren, damit zu sagen. Und ich kenne Herrn Reisinger viel auch aus der Schnittstelle Kunst mit Wissenschaft, Kunst und Religion, sich gerade an dieser Schnittstelle sehr zu positionieren und eben dort auch theoretischen Input zu geben. Wir werden es à la Kepler-Salon machen, dass zuerst eben ein Vortrag Ihrerseits sein wird und wir dann aber sofort auch in die Diskussion einsteigen können. Warum sind wir verkabelt? Das ist auch noch seine Eigenheit hier. Wir nehmen alles auf, wir zeichnen alles audiomäßig auf. Das heißt, die Vorträge sind bei uns alle auf der Webseite auch zum Nachhören. Das heißt, auch bei den Fragen später bitten wir Sie, über Mikro zu sprechen, damit wir nicht nur die Antworten dann im Dokument haben, sondern auch Ihre Fragen und man nicht völlig dort steht und sagt, woher kommt denn jetzt diese Antwort? Mein Name ist Iris Meyer. Ich bin im Kepler-Salon für die Programmgestaltung zuständig und freue mich einfach heute hier Gastgeberin sein zu dürfen und bitte Sie, Herr Reisinger, um Ihren Input.
Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Frau Meyer. Lange Nacht der Forschung, eine Herausforderung natürlich auch für unsere theologische Universität, dass wir da uns der Frage einfach stellen, was hat denn unser Job, unsere Mission zu tun mit Forschung. Und von daher habe ich das Thema so formuliert, kann Theologie Forschung sein? Eine Frage, auf die man eine Antwort erwartet, und Sie können sich ausrechnen, dass die Antwort für mich natürlich Ja heißt. Trotzdem kann man gleich einmal fragen, ist die Frage gut gestellt, sinnvoll gestellt? Und ist die Antwort wirklich so eindeutig? Ich rechne damit, dass wir da ein bisschen ins Diskutieren kommen. Natürlich können Theologinnen und Theologen Forscher sein. Das kommt halt sehr darauf an, was ich unter Theologie verstehe und was ich unter Forschung verstehe. Ich will keineswegs den Eindruck erwecken, Theologie hat immer schon schnell und eindeutig so eine Antwort, wie ich sie gerade gegeben habe. Mehr noch, es wäre schlimm, wenn der Eindruck da wäre, Theologen geben eine Antwort, wozu es eigentlich keine vernünftige Frage gibt. Oder umgekehrt gesagt, stehen sie nicht vielleicht sogar im Geruch, unnötige, wie manche sagen, Fragen zu behandeln, worauf man keine sicheren Antworten geben kann. Dennoch möchte ich ein bisschen Werbung machen dabei auch für eine Theologie, die mutig richtige Fragen stellt und vielleicht so etwas wie Antworten in Aussicht stellt. Ich habe damit vielleicht schon ein bisschen was über mein Theologieverständnis gesagt. Kann Theologie Forschung sein? Ja, auf eine spezielle Art. De facto sind meine Kolleginnen und Kollegen und ich an theologischen Fakultäten natürlich auch angehalten, neben Lehre auch ihre Forschungstätigkeit nachzuweisen. Aber das ist eben ein sehr breites Spektrum von Literaturwissenschaft bis Reflexion der Ethik, Moral und so weiter. Ich möchte aber heute den Fokus einigermaßen zentrieren auf das Kerngeschäft. Nach meinem Dafürhalten ist Theologie mehr und wohl auch etwas anderes als Religionswissenschaft. Wo sie bei ihrer Sache ist, und das werde ich dann vom Wort her zu erklären versuchen, beschäftigt sie sich mit der expliziten oder mit der impliziten Gottrede. Ich glaube, dass das Gegenstand genug auch für Forschung sein kann, wenn ich sehe, was sonst in allen Detaildisziplinen alles beforscht wird. So meine ich, handelt es sich hier doch auch bei dieser Gottrede, das will ich explizieren, um etwas, das es lohnt, erforscht zu werden. Forschung sehe ich in dem Sinn nicht nur, dass man Bücher vollschreibt und Qualifikationen erwirbt, dass dann zwischen zwei Buchdeckeln irgendwas Gescheites aufgehoben wird. Forschung hat zu tun mit Theorien entwickeln und diese auch zur Diskussion zu stellen. Und hier geht es eben darum, dass wir die Fragen so zu formulieren wissen, dass sie auch relevant sind und Interesse wecken können. Natürlich hat, so wie jede Wissenschaft, auch die Theologie einen eigenen Zugang als Wirklichkeitsdeutung, um in Austausch zu treten mit dem, was ihr Gegenstand ist. Forschung, so ist uns ja auch klar, ist ausgewiesen durch entsprechende geklärte Methoden, in denen dann interpersonal kommunikabel, verständlich gemacht wird, worum es geht. Aber hier gibt es eben eine große Bandbreite in der Methodik. Ich war gerade vergangene Woche bei einer Podiumsdiskussion in Salzburg mit Physikern, Chemikern zu Fragen Schöpfung, Zufall und dergleichen. Und da kommen wir schon an Barrieren, ob wir uns wissenschaftlich auch verständigen können. Wir sagen oft wissenschaftlich und forschungsgemäß, sei es dort, wo es greifbar, wegbar, messbar ist. Da hat die Theologie gewiss Anschlussprobleme, aber da ist die Theologie nicht allein, da geht es der Philosophie nicht anders. Aber ich glaube, dass wir als Theologen auch sehr schnell damit rechnen müssen, dass es ein Scheitern auch in der Forschung an ihrem Gegenstand gibt. Vielleicht ist da schon einmal ein Unterschied zu anderen Forschungsebenen. Die Theologie löst nicht Rätsel auf, sondern sie tut Türen auf in eine Welt des Geheimnisses, des Geheimnisvollen. Und dementsprechend, glaube ich, muss auch die Haltung der Theologie Treibenden sein. Das Rätsel geht sich irgendwo aus, wenn es aufgelöst ist. Der Theologe hat damit zu rechnen, dass er in eine Tiefe kommt, wo er nicht ans Ende sieht. Nun, was ist Sache der Theologie? Wo hat sie ihren Sitz? Was tut sie? Und mir gefällt der Ausdruck so, Theologie treiben. In meinem Studium hatte ich einen Professor, das war so ein Keiletreiber. Irgendwo hoffe ich, dass ich davon auch ein bisschen was in mir habe, jetzt im letzten Jahr, wo ich noch an der Uni auch am Lehren und Forschen bin. Natürlich ist der Boden, wo Theologie getrieben wird, ein ziemlich verminter Boden, auch aus der Tradition, seit der Aufklärung ist die Theologie natürlich schwer in Frage gestellt und manche sagen, sie setzt nur irgendwas in die Luft. Dieses Forschen ist ein Suchen mit, wie ich schon gesagt habe, einer großen Tradition. Die Theologie, und da meine ich jetzt weitgehend unsere christliche Theologie, auch in den verschiedenen Konfessionen, hat in den letzten Jahrhunderten, ja Jahrtausenden, vieles beigetragen, dass sich Forschung entwickelt hat. Wenn ich an die Klöster denke, da wurde von der Kunst, von der Musik bis hin zur Wirtschaftswissenschaft und so weiter ganz vieles entwickelt. Oder ich denke etwa auch an das Buch der Bekenntnisse des heiligen Augustinus, die Konfession, der damit eine Tür der Psychologie, des Studiums der Menschenseele aufgestoßen hat. Ich lese sehr gern in diesem kleinen gelben Büchlein vom Philosophen Odo Marquardt. Und der hat da drinnen einen Aufsatz mit dem Titel Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Ich glaube, manche werden ihn kennen. Er behauptet drin, die Philosophie und die Theologie werden von allen anderen Wissenschaften beerbt und ihnen bleibt nichts anderes mehr übrig, als ihre Inkompetenz zu kompensieren und das deutlich zu machen. Aber bleibt wenigstens eine Restkompetenz. Ich glaube aber, dass Theologie mehr kann. Das Wort Theologie, ähnlich wie in der Philosophie, wo die Liebe zur Weisheit, die Suche nach Wahrheit drinsteckt, haben wir in der Theologie, die Gott rede. Also es geht sicher nicht einfach um ein Wissen, sondern es geht um ein Wissen wollen, was in dieser Rede drinnen steckt. Das ist für mich wichtig. Der Gegenstand der Theologie ist nicht der liebe Gott höchstpersönlich, sondern die Rede von Gott über Gott und die Frage, welches Interesse verbirgt sich hinter einer solchen Rede oder eben auch einem Schweigen von Gott. Damit ist auch eine markante Tradition in der Theologie da, die wir Theologia negativa nennen, dass sich die Theologen sehr wohl bewusst sind, was sie alles nicht sagen können im Vergleich zu dem, was sich tatsächlich sagen lässt. Aber damit ist ein Teil des theologischen Forschens sicher auch immer wieder auf Nachfragen, aufs neue Fragen, ja auch auf die Skepsis angewiesen. Der Tübinger evangelische Theologe Eberhard Jüngel sagt, der Zweifel ist nicht das Gegenteil vom Glauben, sondern ein Teil vom Glauben. Und ich glaube, dessen haben sich Theologen bewusst zu sein. Also, die Forschung, die Nachfrage nach der Rede von Gott führt uns natürlich hin zu dem Bereich, den wir Religion nennen. Und hier muss ich zwei Sätze sagen zum Verhältnis Religionswissenschaft und Theologie, wie ich es sehe. Natürlich ist Religionswissenschaft eher die Betrachtung von außen. Eine eher objektive, wenn Sie wollen, auch wissenschaftlichere. Hier kann ich Religion als Sozialphänomen oder als private Sache eben auch analysieren, als, ich definiere Religion als Existenz in Rückbindung, als eine Erscheinungsform dessen, was der Mensch in der Religion sucht, aber auch hält, für wichtig hält. Wobei mir wichtig ist zu sagen, Glauben bedeutet für mich mehr, nicht zu sagen, was wirklich ist, sondern was möglich ist. Religionswissenschaft ist heutzutage auch an theologischen Universitäten ein wichtiger Forschungsgegenstand, den ich dann ein bisschen auch noch ansprechen möchte. Hier läuft eben sehr vieles auch in der vergleichenden Religionswissenschaft, wobei uns sehr bewusst sein muss, wie schwierig das ist, weil wir da kein synchrones Phänomen haben, dass die Religionen alle auf dem gleichen Status der jeweiligen Entwicklung stehen. Also Religionswissenschaft tut sich nicht viel leichter als die Theologen selber, einfach einmal zu formulieren, was meinen sie mit Religion, zwischen einem sehr formalen funktionalen Begriff oder eben schon jetzt die Frage, wie notwendig ist es, wenn ich über Religion rede, dass ich da auch Gott mit hereinnehme. Aber ich glaube, dass das sehr wohl der Fall ist und mein Thema ist jetzt eben über Theologie, über Gott rede, von mir aus auch über Gott abrede, über Atheismus zu reden. Ich habe dazu 10 Jahre lang eine Abteilung in Salzburg zu betreuen gehabt. Würde mich wünschen, wenn dieses Thema ernsthaft auch am Tisch wäre. Und in dem Zusammenhang hat mich interessiert, was ist denn Rolle und Funktion des Begriffs des Atheismus? Und in dem Zusammenhang frage ich natürlich auch, was ist Rolle und Funktion der Gottrede? Das lässt sich sehr leicht instrumentalisieren. Einfach einmal zu fragen, bringen die Leute den lieben Gott nur zur Sprache, wenn sie ihn brauchen? Damit komme ich natürlich schon auch in ein Forschungsgebiet, wo Forschung nach Nützlichkeit und Brauchbarkeit fragt, aber das wäre mir zu wenig. Mir geht es eher darum, dass eine Theologie auch eine kritische Theologie bleibt, die genau das befragt, in welchem Interesse wird Gott als Machtfaktor ins Spiel gebracht. Bis hin auch zu einer theologischen Rede von der Ohnmacht Gottes. Aber diese Durchdringung dieser Fragen halte ich für ganz wichtig. Wo wird Gott oder sein Attribut, die Mächtigkeit, beschworen und was möchte man eigentlich damit? So geht Theologie, zumindest unsere Linzer, ist dafür einigermaßen auch in einem guten Ruf, Hand in Hand mit einer kritischen Theorie, und mache ich Spötteln der eigentlichen Kirchenlehre in Linz, der Habermas, aber muss nicht unbedingt so sein. Von meinem Fachgebiet her interessiert mich natürlich das, was eine neuere politische Theologie zum Thema macht. Nämlich der Zusammenhang von Politik und Theologie. Ich meine, dass theologisches Forschen immer auch was damit zu tun hat, welche Politik damit betrieben wird. Beziehungsweise umgekehrt, vieles, wo Politik draufsteht, ist näher anzuschauen und dann nicht auch genug von Theologie und Gottrede mit drinnen ist. Das zu erforschen halte ich einfach für wichtig. Noch einmal, der Hauptgegenstand der Theologie ist die Denkbarkeit und die Sagbarkeit Gottes, auch in ihrer direkten demonstrativen Aufgabe, wenn sie Gott zur Sprache bringen will. Ich bringe meinen Studierenden immer in der ersten Stunde bei, sie sollen bei mir nur das eine in dem Semester mitbekommen, zu begreifen, was wir meinen, wenn wir reden. Und das halte ich eigentlich so auch für die Basisarbeit, die wir dann in der Theologie leisten müssen. Das soll uns freilich nicht die Mühe ersparen, schon auch das Hirnschmalz anzustrengen und natürlich im Zusammenhang mit philosophischen Fragestellungen, mit soziologischen, mit politischen Fragestellungen eben auch die Theologie anzuschauen. Wohl wissend, dass wir dort, wo wir Religion vorfinden, auch sowas wie ein eigenes Sprachspiel haben. Und dass eben Gott, der zur Sprache kommt, kein Behauptungswort, sondern ein Rufwort ist. Also es geht eher um die Frage, wie artikuliert sich der Glaube eines Menschen, nicht nur jetzt argumentativ, sondern auch in der Form der Gebete, in der Form des Suchens, des Klagens und so weiter. Aber das sind zum Teil eben auch Dimensionen, die sonst in der Gesellschaft leicht zu kurz kommen. Und damit sagt zumindest Johann Baptist Metz, politischer Theologe in Deutschland, ist eine wichtige Aufgabe auch der Theologie, Erinnerung wachzuhalten. Dinge ans Licht zu bringen, die Opfer, die sonst verschwiegen werden, hier auch zur Sprache zu bringen. Noch einmal, ich plädiere für eine kritikfreudige Theologie. Sie werden sagen, ich kenne wahrscheinlich eher eine andere, aber ich möchte so darstellen. Und eine große Hilfe für mein ganzes, auch persönliches Bemühen, ist der Schweizer Pfarrer und Dichter Kurt Marti. Weiß nicht, ob Sie Gedichte von ihm kennen. Und er hat ein Büchlein geschrieben, Widerspruch für Gott und Menschen. Und da drinnen redet er davon, es ist eine Aufgabe, dass viele Gottesgerümpel in unserer Gesellschaft aufzuglauben und einmal zu schauen, was davon wirklich auch unser Leben versteht. Insofern ist diese Theologie auch immer eine reinigende Angelegenheit, die ihr Geschäft mit den adäquaten Methoden betreiben muss. Natürlich am ehesten mit den Methoden der Geisteswissenschaft, im Dialog, im Diskurs, auch ich mag das Wort Konkurrenz sehr, im Wettstreit bestehen können. Und innerhalb unterschiedlicher Theologien und auch theologischer Interessen dafür gerüstet zu sein, halte ich für wichtig. Drum ist die eigentliche Haltung für einen theologischen Forscher meines Erachtens nicht unbedingt jetzt Fakten darlegen zu können, sondern die Neugier, der Sache nachzugehen, die einen da nicht auslässt. Ich habe es erst gerade erzählt, ein Neffe von mir hat als kleiner Bub einmal gefragt, na ungefähr, was hast denn du für einen Beruf? Da habe ich gesagt, ja, das weißt du, Pfarrer bin ich und Lehrer. Da habe ich gesagt, nee, Pfarrer ist ja kein Beruf, das ist ein Hobby. Es gibt mir sehr viel zum Nachdenken. Der gute Mann ist unterdessen Krebsspezialist und hat vorgestern den Landeskulturpreis für Medizin gekriegt, also für Geisteswissenschaft gekriegt. Aber wenn ich sage, Hobby ist Lieblingsbeschäftigung, dann muss ich sagen, in dem Sinn freut mich einfach auch theologisches Forschen. Mich auseinandersetzen mit Gott, Annahme mit Gott, Rede, aber auch mit dem Verschweigen Gottes oder auch mit der indirekten Präsenz Gottes, also die Frage, wo haben wir heute eine Götzenwirklichkeit, die sehr wohl verdient, da auch befragt zu werden. Nun, man sagt, viele Wissenschaften konzipieren zuerst ihren Gegenstand, um ihn dann zu analysieren und da gescheit drüber zu reden. Man kann sagen, so machen es auch die Theologen mit dem lieben Gott. Und mir fällt dazu ein Satz des heiligen Augustinus ein, wo sie sagen können, das ist halt ein bisschen produktiv, dass wir uns selber ein Thema stellen, wo wir eh wissen, dass wir nicht ans Ende kommen. Augustinus sagt einmal, damit wir Gott suchen, bevor wir ihn gefunden haben, ist er verborgen. Damit wir ihn suchen, wenn wir ihn gefunden haben, ist er unendlich. Insofern wird die Theologie nicht zu schnell an ihrem Ende sein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön. Danke für die spannende Einführung in die Frage, kann Theologie Forschung sein? Wir im Kepler Salon haben ja so viele Präsentationen aus den diversen Disziplinen, die so unter die klassischen Wissenschaften fallen und damit die klassische Forschung betreiben. Was aber sehr, sehr oft auffällt, ist dann einfach diese Punkte und viele Wörter, die Sie verwendet haben, wie Neugier, Inkompetenz, Grenzen, das Verborgene. Ganz, ganz viele dieser Wissenschaftler kommen an den Punkt der Theologie, an die Religionswissenschaft, an verschiedene Punkte, wenn es um die Unerklärbarkeit von Gegenständen geht. Mich würde auch interessieren, wo ist die Theologie als Forschungsgegenstand im Interdisziplinären dann angesiedelt? Arbeitet man zusammen? Sie haben jetzt auch diese Diskussion in Salzburg erwähnt. Wo wird auch in diesem Bereich geforscht?
Wo Theologie halbwegs gut situiert ist, wo es theologische Fakultäten gibt, im deutschen Sprachraum, aber natürlich in Frankreich schon anders, da konzentriert sich dann eher auf Orden und so weiter. Da glaube ich, braucht sie den Kontakt mit den anderen Wissenschaften nicht zu scheuen und tut sie auch nicht, weil eben die Fragen nun tatsächlich auch von den anderen aufgeworfen werden. Wenn ich mir Politologie hernehme, wie viel da an Totalitarismusforschung natürlich automatisch mit der Theologie zu tun bekommt, ist klar, auch mit der ganzen theologischen Tradition. Insofern ist natürlich Theologie als ein Stück der Geschichte Europas ein wesentlicher Faktor. Ich muss sagen, unsere Fakultät in Linz ist eigentlich im Konzert der anderen Universitäten auch ganz gern gesehen. Also mein Bereich Wirtschaft, Ethik, Gesellschaft arbeitet gerade daran, dass wir einen Masterstudiengang für Management und Ethik ausarbeiten. Sie können sagen, ja, was ist dann drunter dran? Theologie. Aber mir ist schon darum, dass diese Themen dann auch zur Sprache kommen. Also wir sind nicht nur irgendwo angewandt, auch für andere Fakultäten interessant, sondern ich glaube, wo Theologie bei ihrer Sache bleibt, und das habe ich sehr bei Eberhard Jünger gelernt in Tübingen, ist sie auch relevant und spannend.
Mhm. Gibt es Fragen Ihrerseits, die Sie so verzweigen gerne? Bitte.
Ich bin gut befreundet mit einem Atomphysiker seit vielen Jahren und gibt nämlich viel zu diskutieren. Und er ist ein Neutronenforscher, ja, ist ein Teil des Atoms. Ja. Und wenn ich ihn frage, was ist eigentlich ein Neutron? Ja, ich weiß es nicht. Es kann eine Welle sein, ein Energiebündel sein, aber es ist nicht fassbar. Und das gilt für das gesamte Atom. Ist eigentlich nicht fassbar. Wenn ist eigentlich oder die ganze Materie eine riesige mathematische Formel. Und wenn er nachdenkt, kommt er zur Philosophie und Theologie. Ja? Also nicht umgekehrt, sondern er selber kommt, also weil er die Materie als solche ist ein geistiges Phänomen. Und er sagt öfter, das ist natürlich absurd, natürlich finde ich das, er sagt, es ist leichter für ihn zu glauben, es gibt nur Materie, wie zu glauben, es gibt nur Geist. Ja? Weil die Materie als solche aufgelöst ist, sich in ein nicht definierbaren, nicht definierbares Wesen auflöst, ja, wollte ich das so
bemerken. Jetzt hast du mich natürlich auf den wunden Punkt gleich erwischt. Ich bin alles andere als Naturwissenschaftler. Ich habe einen zweiten blitzgescheiten Neffen von der anderen Schwester, der ist einer der Bauingenieure beim CERN, die jetzt einen Versuch zusammengebaut haben. Und wir haben einmal eine Führung gemacht beim CERN. Ich muss sagen, ich habe meinen Lebtag lang nicht so doof gemeldet wie dort, wenn ich irgendwelche Fragen stellen wollte. Nur, wie du genau sagst, die sind natürlich im dritten Satz mitten in der Philosophie. Und für mich ist interessant, der Berliner Soziologe Norbert Bolz hat in einem seiner letzten Bücher geschrieben, die Wirklichkeiten, die das 21. Jahrhundert bestimmen, sind unsichtbar. Also die Frage ist, ob wir mit unserem Klötzchenwissenschaftsbegriff tatsächlich gut bedient sind. Trotzdem wird natürlich Forschung und Wissenschaft geben müssen, auch wenn wir uns verständigen über Dinge, die wir nicht visualisieren können oder anpacken können.
Und Theologie und weniger die Materie als solche. Das ist der Ansatz zum Denken ist eben Philosophie und Theologie und nicht umgekehrt. Früher waren das Wissenschaftler vor 50 Jahren oder so und sagt, das ist die Materie und das andere verstehe ich nicht. Und das kann man eigentlich nicht so trennen, glaube ich, oder?
Ist eine ganz lange Diskussion. Vielleicht ist doch Fachleute dafür.
Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Da war eine, bitteschön.
Okay. Pretl. Ich bin nicht so davon überzeugt, dass die Wirklichkeiten, die das 21. Jahrhundert bestimmen, unsichtbar sind. Oder man könnte ja auch ergänzen, nicht hörbar. Es hat eine junge Astronomin, die auf den höchsten, also in dem höchstgelegenen Observatorium dieser Welt das Herzflimmern junger Sterne höher unsichtbar gemacht im Rahmen eines Vortrages in diesem Raum. Aber eigentlich wollte ich Sie fragen, ob ein Zitat, das ich zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit als Vermessungsingenieur gehört und gelesen habe, tatsächlich Mommsen, also dem Philosoph Mommsen zuzuordnen ist, der soll ja fast in heretischer Art und Weise gesagt haben, durch das Messen und Wägen unterwarf sich der Mensch die Welt. Also das ist schon fast heretisch.
Na, ich danke Ihnen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den gleichen Mumsen meinen. Aber ich aber der ist doch eher in der Historie, oder?
Ja.
Da könnten wir jetzt nun tatsächlich einen wichtigen Traktat der Theologie auftun, nämlich die ganze Schöpfungsgeschichte, als eine bestimmte Rede von Gott, in der zumindest Theologen unserer Zeit sagen, die Welt in ihrer Säkularität ganz ernst und wichtig genommen wird. Also wenn ich sage, die entscheidenden Wirklichkeiten im 21. Jahrhundert sind eher geistiger Art, dann sage ich damit keinesfalls, dass wir nicht auch einen gesunden Materialismus haben müssen und die säkulare Welt als solche auch im Schöpfungsauftrag so zu gestalten, zu bebauen, zu behüten, das traue ich mich nicht zu sagen, haben, sondern hätten, dass sie nicht Menschen unser Leben bedroht, sondern dem Leben dienen kann. Ich habe nichts gegen Wägen und Messen. Das Problem war, dass wir einen Wissenschafts- und Forschungsbegriff hatten, der alles, was nicht Weg und messbar war, als Spintisiererei und als nicht kommunikabel angeschaut hat. Und darum glaube ich, dass insbesondere nicht nur eine philosophische Logik, sondern die Sprachwissenschaft eine ganz, ganz wichtige Sache ist, wo wir miteinander, Kommunikationswissenschaftler, können Sie uns gleich helfen, draufkommen, ob wir dasselbe überhaupt meinen, wenn wir reden, und was das bedeutet, wenn du so und ich so rede.
Also wir haben auch überhaupt über die Forschung, darum hat mir das Thema sehr interessiert, gesprochen, wo ist Forschung wirklich als das wahrnehmbar, als Forschung, wie wir nehmen und sagen, das ist ernsthafte Forschung. Also wir haben das Beispiel auch an der Bruckner-Universität und Privatuniversität. Wo beginnt hier Forschung? Wie ist es definiert? Ist eine Neuinterpretation eines Stückes schon Forschung? Dementsprechend hat auch die Theologie oft einfach diesen Grenzbereich. Wo ist es als ernstzunehmende Forschung wirklich wahrgenommen? Wo findet sie aber irgendwie ganz schwierig ihren Platz? Wir haben uns ja kennengelernt, auch beim Kepler Salon, bei einem Vortrag, der über Handchirurgie gegangen ist, wo es die Reise durch die Hand gegangen ist, wo einfach die Theologie ihren Platz hat, ganz, ganz viele Sachen zu erklären, so oder wie Sie so schön auch gesagt haben, zuerst verdeckte Sachen spürbar, greifbar zu machen und ihren Raum zu haben, Unerklärbares vielleicht zu deuten und einen wunderschönen Platz, einen ganz einen wichtigen Platz in unserer ganzen Einordnung einfach zu haben. Was mich jetzt interessieren würde, die aktuelle Forschungslandschaft jetzt an der KTU, wie viele Leute forschen auch, was sind Themenbereiche, kann ich sagen, ja. Ich habe ein Forschungsprojekt mit diesem Titel, mit jenem Titel.
Wir sind die erste Privatuniversität, die es nach dem neuen Gesetz gegeben hat und müssen alle 5 Jahre akkreditiert werden und da ist eine der wichtigsten Fragen, wie schaut es mit der Forschung aus? Wir sind jetzt wieder 5 Jahre akzeptiert worden, aber auch mit dem Hinweis, wir müssen uns international in die Forschung einbringen und wir müssen unsere individuellen Forschungsvorhaben bündeln. Jetzt haben wir einmal einen ganzen Nachmittag Professoren und Assistenten beisammen gesessen und dann haben wir irgendwas Kommunikationsthema gehabt und dann sagt einer, aber ich glaube, das hat die Wiener Uni auch schon irgendwo. Also damit haben wir das wieder absolviert. Jetzt, aber das klingt jetzt alles sehr abstrakt, heißt das Thema Authentizität. Sie können sagen, auch wieder eine Modeformel, aber da könnte so manches wirklich hineinpassen. Nun, das eine, vielleicht ist das noch nicht so ganz publik, dass wir nicht nur Theologie treiben, sondern dass wir eine zweite Fakultät haben für Philosophie und Kunst, die auch guten Zulauf hat und wo eben sehr vieles über moderne Kunst geforscht wird, Nachfolge Günter Humboldt von der Frau Monika Leisch-Kiesel. Dann, wie gesagt, haben wir systematische Theologen, die sehr stark sich mit der Sozialwissenschaft auseinandersetzen. Mein Bereich Sozialethik, Moraltheologie, da haben wir Kooperationen und auch gemeinsames Forschen. Gerade erst eine Ringvorlesung publiziert und ein Symposium mit den Betriebswirtschaftern. Ganz interessant, was da läuft. Natürlich, die Bibliker sind zum Teil wirklich hervorragende Literaturwissenschaftler, die halt ihre Spezialgebiete haben. Und dann haben wir zumindest 3, 4 Professoren und habilitierte Assistenten in der Philosophie, die da wirklich auch ihre Spezialgebiete der Forschung haben, von Francis Bacon bis Sprachphilosophie und so weiter.
Fragen Ihrerseits? Da gibt es eine.
Sie haben ganz am Anfang gesprochen von Methodik, die wissenschaftliche von Methodik. Die wissenschaftliche Methode verlangt ja, dass die Thesen, die aufgestellt werden, widerlegbar sind. Ist das in der Theologie gegeben?
Jein. Natürlich an bestimmten Ecken ja. An anderen bleibt Offenheit, nenne ich es einmal, wo ich nicht Hü oder Hot sagen kann. Aber ich glaube, dass man trotzdem genau auch über diese Offenheiten diskutieren muss, dass es dazu den Diskurs geben muss, auch zugunsten einer humanen Welt, in der die Kasteln alle zugemacht sind. Ich glaube, Theologie kann, wie die Philosophie, wie die Ideologiekritik, so eine Öffnerin oder Offenhalterin bleiben von Fragen, wo zu schnell Antworten gegeben werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt Antwort war. Das ist je nach der speziellen Methodik. Natürlich, der Bibelwissenschaftler muss genau wie jede andere Literaturwissenschaft schauen, wovon er da redet. Der Moraltheologe wohl genauso. Der kann sich da nicht jetzt auf irgendeine offene Geschichten hinausreden. Ich wollte noch kurz zurückkommen auf das, weil mir das im Vortrag hinuntergefallen ist, zur Musik kommen. Eine rein musikwissenschaftliche Beschäftigung mit einer Partitur ist eben nicht die Musik. Und ich glaube, ähnlich kann ich es auch mit der Theologie sagen. Das, was wir wissenschaftlich auf den Tisch bringen, ist doch nicht die Wirklichkeit, die eigentlich in dem, was theologisch zur Diskussion steht, nenne ich es mal Glaube, Religion, auf dem Tisch haben. Der Glaube sucht, sich wissenschaftlich zu begründen. Vieles querens Intellekt, um uns das kennt.
Wenn über den Glauben gesprochen wird, so sind eigentlich alle Religionsführer, gehen den gleichen Weg. Sie stehen irgendwo an. Und die Frage ist, gibt es etwas Höheres oder nicht? Wäre da nicht, um zu einer humaneren Welt zu kommen, wäre nicht der logische Sinn, zu einer Religion, zu einer Denkgruppe zu führen, anstatt dass alle Religionsführer Scharfmacher sind in Bezug auf ihre religiösen Gruppen. Und wenn man in die Geschichte zurückgeht, hat es nur Terror und Ausgrenzung gegeben. Bis herauf, von Anfang bis herauf, bis zum Konkordat mit Hitler. Man ist hemmungslos und brutal eigentlich, um die eigene Priesterschaft immer wieder im Vordergrund zu haben. Nicht? Die Forschung selbst, das ist etwas Objektives. Die bestreitet ja niemand. Nicht? Die babylonische Gefangenschaft ist gerade erst geforscht worden, herausgefunden worden in Berlin über eine Tafel, dass es die nicht gegeben hat. Also das ist ein Forschungsschluss, zu dem man jetzt gekommen ist. Aber ansonsten, es ist eigentlich in Bezug auf den eigentlichen Glauben, das Eigentliche, was einen Menschen bewegt in Bezug auf das soziale Umfeld, ist eigentlich die Forschung völlig egal. Sondern es geht nur darum, der eine glaubt, der andere glaubt nicht. Der eine ist ein Glaubender, der andere ist Atheist. Im Grenzbereich ist der Unterschied fast null. Aber der eine verachtet den anderen. Immer schon so gewesen. Mhm. Danke.
Wir kommen damit auf eine religionspsychologische Frage. Warum gibt es den Glauben? Brauchen wir den Glauben? Wie strukturiert ist der Glaube? Und genau von dort her, vielleicht klingt es jetzt noch nach meinem Referat ein wenig verschärfend. Ich glaube, ein Hauptgegenstand von Forschung und auch von Bildung einmal im weiteren Sinn ist, nachzufragen, worin besteht die Gefährlichkeit von Religiosität. Ich behaupte, es gibt nichts Gefährliches als Religion. Auf der anderen Seite auch nichts, was so hilfreich sein kann wie Religion. Und nach meinem Dafürhalten war das Lebensanliegen dieses Jesus von Nazareth eine Humanisierung der Religion. Und ich habe eine lange Diskussion gehabt mit Eugen Wieser, einem Münchner Religionsphilosophen. Und der Eugen hat die These vertreten, eigentlich müssten Juden, Muslimen und Christen sich verstehen, weil sie doch alle drei den einen monotheistischen Gott haben. Ich habe zum Eugen gesagt, du, gerade weil jede behauptet, sie hat diesen einen, ist genau dort die Kommunikation so schwierig. Also eine Einigung unter Religionen, auch im Sinn von Hans Küng, auf so einen größtmöglichen kleinen gemeinsamen Nenner, halte ich für unter den kulturellen Umständen sehr, sehr schwierig. Das hinkt nicht nur bildungsmäßig, sondern aber vor allem auch in der Schule und so weiter, Erziehungen Richtung Toleranz und so weiter, etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja, aber auch dazu kann man schnell unterschiedlicher Meinung sein. Ist es eine rein individualistische Interpretation der Religionsfreiheit?
Da gibt es eine Frage in der ersten Reihe.
Ich habe den ersten Teil Ihres Vortrags nicht gehört, aber ich möchte an den Vorredner anschließen. Müsste nicht theologische Forschung so weit kommen, dass man eben sagt, es kann keine absolute Wahrheit geben, wenn es eben verschiedene Religionen gibt, die jede für sich behauptet, ich habe die Wahrheit, müsste nicht gerade eben theologische Forschung so weit kommen, dass diese Erkenntnis allgemein greift? Und eine zweite Frage dazu, wie weit schaut es mit Ethikforschung aus, die ja auch ein Bindeglied zwischen den verschiedenen Wahrheiten darstellen könnte. Die Ethik oder der Ethikunterricht in der Schule ist ja jetzt verschoben worden aufgrund der Finanzsituation. Aber wie sehr ist das bei Ihnen Thema?
Sie meinen bei uns im Studium und ich bin auch in der Religionslehrerausbildung auf der PEDAG ein bisschen engagiert. Religionsunterricht, Ethikunterricht, warum wir die Diskussion haben, ist eine ganz pragmatische gewesen, weil jene, die im Religionsunterricht abgemeldet wurden, ja dann irgendwo in einem Loch dagesessen sind und man gesagt hat, für die brauchen wir auch was. Natürlich ist dahinter jetzt auch eine ideologische Debatte, soll es überhaupt konfessionellen Religionsunterricht geben oder religionswissenschaftliche Ausbildung und halt vor allem einen nicht nur ersatzweisen Ethikunterricht. De facto sehen wir es jetzt so, dass zum Teil die gleichen Leute den Religionsunterricht und den Ethikunterricht geben, was ich für einen Mumpitz halte, weil der das nicht ohne weiteres auseinanderhalten kann. Und natürlich ist damit die Frage gestellt, wissen die Religionslehrer, warum sie Religionsunterricht machen? Das ist eine wichtige Herausforderung. Aber das führt uns noch viel mehr in die ganze Diskussion von Bildung überhaupt hinein und lässt sich hier Ethik tatsächlich auch lehren. Da bin ich ein Skeptiker, obwohl ich seit Jahrzehnten im 82. Aktivsemester versuche, junge Leute damit zu befassen. Ich habe ein bisschen Angst gekriegt vor Ihrer ersten Frage und jetzt habe ich es verdrängt. Aha, ja. es wird im Kontext von Religion immer ein Wahrheitsanspruch kommen. Die Theologie versteht sich als Theologie geschichtlich unterwegs Seiende. Also sie nimmt eine Wahrheit an, im Wissen darum, dass auch mit Methoden weitergesucht werden muss, dass wir noch nicht die gültige, für immer gültige Interpretation eines geglaubten Sachverhaltes haben. Das führt hinein in die Frage der Toleranz, beziehungsweise eben in die Grundfrage der Philosophie, braucht Philosophie Wahrheitsanspruch. Theologie wird den eher behaupten, die Philosophie wird ohne die zumindest hypothetische Annahme, dass wir uns einer Wahrheit annähern, nicht auskommen können. Es sei denn, wir leben mit Vergleichgültigung, die es uns schwer macht, dann überhaupt noch bei einer Sache zu bleiben. Nur zu sagen, schaffen wir die absolute Wahrheit ab und nehmen wir eine relative, das ist mir noch ein bisschen zu billig.
Fragen Ihrerseits noch? Ja, gerne.
Na, ich wollte eigentlich nur sagen, für mich sind Glauben und Wahrheitsbehauptung einfach unvereinbar. Das ist was, was total widersprüchlich ist. Zu glauben und den Anspruch zu erheben, dass das Wahrheit sein soll. Wie Sie es ja gerade jetzt gesagt haben, oder ich habe es jetzt so verstanden.
Und hier
da
wird
hängt, Entschuldigung, für mich ist hier einfach die Ethik, der Ethikunterricht vorzuziehen, weil für mich einfach, ich stelle mir halt einen Ethikunterricht so vor, dass die nicht davon ausgehen, dass sie über etwas, dass sie sagen müssen, sie glauben das, sondern sie stellen, also ich stelle mir halt den Ethikunterricht größer, offener, toleranter vor als Glauben. Für mich ist Glauben intolerant.
Das wäre ein wichtiger Forschungsgegenstand.
Wissen über den Glauben ist intolerant. Glaube ist intolerant.
Dürfen wir Sie bitten, das Mikro zu nehmen, dann haben wir Sie auch akustisch mit dabei. Na, gerne. Input ist erwünscht.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, Erich Fried in einem seiner Gedichte hat eben gesagt, habe Angst vor denen, die von Gott wissen, nicht? Aber schätze die, die glauben. Mhm. Und der Glaube wird immer als Wissen, ganz speziell in allen Religionen, als Wissen vermittelt und daher eingepeitscht sozusagen, nicht? Aber der Glaube ist eigentlich, ja, was das Wort sagt. Wieso hält man sich nicht an das Wort eventuell? Nicht? Es wird immer als Wissen vermittelt und da beginnt dann die Intoleranz und der Krieg. Ich weiß, der ist der richtige Gott, ich weiß der, und dann geht man auf die Details, die Bücher und so weiter und so weiter.
Den total freischwebenden Glauben, der sich nicht auch vor der Intelligenz rechtfertigt, halte ich für ziemlich gefährlich. Weil beliebig, weil nicht begründungsbedürftig. Ich halte es ein bisschen für eine in meiner Diktion bürgerliche Denkweise, lass mal jeden seinen Glauben, dann werden wir schon halbwegs gut leben, und gefährlich sind nur, die einen Anspruch auf ihren Intellekt oder das Wissen legen. Ich will nicht unbedingt jetzt wissenschaftsgläubig sein, aber wenn wir aufhören, der wissenschaftlichen Forschung auch zuzutrauen, dass sie uns eine lebensdienliche Funktion hat, dann geht es ziemlich schnell drunter und drüber. Also das war ein bisschen mein Anliegen, eine reflektierende Theologie zu bringen. Ob Sie jetzt hören wollen von mir, ob ich das weiß oder ob ich das ein bisschen weiß, ist mir nicht so sicher. Also manches weiß ich, manches glaube ich ganz wenig. Also das Glauben ist ja auch nicht das, das fixe Fundament.
Ja, aber darum ist die Kirche gekommen und die Menschenrechte. Die sind der Ersatz und der Glaube ist Privatsache ohne Begründung.
Wollen wir... Darf ich? Sie haben auch noch Frage gehabt?
Es gibt nicht die eine Ethik und Sie brauchen hinter der Ethik wieder Begründungszusammenhänge. Die Menschenrechte allein sind kein stabiles Fundament, das wissen wir ganz genau. Wir haben seit 1948 die Liste des Menschenrechtskodex. Wir wissen es, aber heute haben wir uns um einen Pfifferling mehr dran.
Bitte schön.
Zwei Fragen noch. Sie haben auch vorher noch gesagt, Theologie, man hat herausgefunden, dass man einige Aussagen nicht treffen darf. Was wären da Beispiele für solche?
Ich habe es akustisch leider nicht verstanden.
Aussagen, die man, wo man herausgefunden hat, dass man sie nicht treffen darf in der Theologie. Was wären denn Beispiele für solche Aussagen?
Dass man sich nicht treffen darf.
Dass man die Aussagen nicht treffen.
Also, ach so.
Wie Sie es am Anfang gesagt haben, selbst bei manchen Sachen würden
die Theologie negativer, haben Sie es, glaube ich.
Die Theologie ja negativer. Ein großer Theologe des Mittelalters, Thomas von Aquin, sagt, es ist unentschieden für das menschliche Nachdenken, ob die Materie ewig ist oder ob sie geschaffen ist. Also wir kommen mit unserem theologischen Nachdenken an Barrieren, und die wissen wir sehr bald, ob das jetzt in eine Begründung des Übels in der Welt geht. Die Frage von Albert Camus, warum müssen unschuldige Kinder leiden? Da wird Ihnen kein Theologe eine brauchbare, vernünftige Antwort geben können. Dass da Antworten versucht werden und damit wieder zugebügelt wird, ist eine andere Frage. Aber da heute ist wirklich auch so, in dem Sinn, wie Sie den Erich Fried oder ich nehme da den Kurt Marti her dazu, die Theologie zu einer Bescheidenheit ermahnen, was die Antworten anbelangt.
Sie haben eine zweite Frage gehabt?
Und Richard Dawkins hat einmal die Aussage getroffen, wenn man sich vorstellt, eine Welt ohne Theologie, was wird man da in der Welt vermissen dann? Was würden Sie darauf antworten?
Mir wäre die Welt zu kalt. Also für mich ist die christliche Theologie, die christliche Rede von einem, denke ich so, einem christlichen Gott, eine Rede der Gnade, eine Rede der Ermöglichung. Es kommt so leicht in einem Theologendiskurs ein moralinschwangerer Gott heraus, der uns irgendwo fordert. Und ich glaube, genau gegen das ist vieles in der jüdischen christlichen Tradition eigentlich konzipiert gewesen. Eine Menschsein ermöglichende Religion und nicht nur eine, wo ich dauernd mit heraushängender Zunge Hofsprünge machen muss.
Fragen Ihrerseits? Machen wir nur zwei noch und dann melde ich schon wieder.
Danke. Was mag der Grund dafür sein, dass die Begriffe Ethik und Moral in die Gesetzgebung wahrscheinlich nicht nur unserer Republik, sondern auch anderer demokratischer Staaten noch gar nie Eingang gefunden hat?
Das ist ein Gebiet, mit dem ich mich im Schatten meines Lehrers einigermaßen beschäftigt habe in Salzburg. Schuld dran ist die reine Rechtslehre, die wir in Österreich entwickelt haben, die eben gesagt hat, wir dürfen keine ideologischen Prämissen haben. Dennoch haben wir jetzt immer wieder die Frage der Diskussion nach Grundwerten. Eine Vorsicht, das würde ich trotzdem einfordern und einmahnen, dass man Legalität und Moralität allzu nahe zusammenbringt. Ich glaube, die Aufgabe des Rechts, die ist eine andere als die, die uns eine Moral und eine Ethik geben kann. Der gute Österreicher sagt, erlaube ich sowieso, was nicht verboten ist. Und das ist eine sauschlechte Moral. Aber dass wir ohne irgendeinen Grundwerte-Kodex auch hinterm Gesetz nicht auskommen, können uns wieder die Menschenrechte nehmen, vielleicht braucht er ein wenig mehr. Das ist schon deutlich.
Eine praktische Ergänzung dazu. Ich habe, glaube ich, im August einmal anlässlich, also in einer Sendung von Tag zu Tag, wo bekanntlich das Publikum mitreden darf auf Österreich 1, da war ein Sozialwissenschaftler zu Gast und hat über die Begriffe Integration und Assimilation gesprochen. Und ich habe mich da vielleicht ein bisschen zu fremdenfeindlich geäußert, indem ich gesagt habe, das Boot ist voll. Bin aber inzwischen zur Ansicht gekommen, es kommt am meisten darauf an, wie man halt sprichwörtlich in einen Wald hineinruft. So schallt es bekanntlich zurück. Nur in die Gesetzgebung, welche ja auch die Strafverfolgung mit einschließt, hineinzurufen, das ist ja gar nicht möglich, wenn man nicht besonders auf diesem Gebiet gebildet ist, wird man sehr rasch vom Opfer zum Täter. Es gibt, ja, die Polizei hat die Möglichkeit, eine Ermittlung in einer ganz banalen Körperverletzungsangelegenheit über Wochen oder gar Monate zu erstrecken. Und ja, schließlich kommen sie drauf, einem wegen Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu verfolgen. Und wenn man da nicht innerhalb von 14 Tagen Einspruch erhebt, dann hat man schon verloren.
Wir sind komplett beim anderen.
Ich spüre jetzt nicht, wo der theologische Zusammenhang ist.
Nein, da sind wir wirklich beim anderen Thema, Breckel, müssen wir. Ich würde jetzt gerne eine Frage, die mich noch interessieren würde, und dann würde ich gerne die Runde in den kleinen Kreis geben. Der Herr Reisinger wird auch noch hier sein und auch noch Fragen beantworten. Und zwar ist es in Gesellschaftslehre. Wir haben jetzt heute auch viel über Ethik, über Grenzen gesprochen, auch in Richtung neues Bildungssystem. Das sind lauter riesen Themen. Zurück zu der eigentlichen Frage, kann Theologie Forschung sein? Aus Ihrem Bereich raus, was werden die nächsten Schritte sein? Wohin soll es Ihrer Meinung nach gehen? Wir haben auch gesprochen, dass Sie jetzt noch mehr ein Jahr an der Katholischen sind. Was würden Sie sich wünschen?
Ja, wir haben Donnerstag, Freitag 5 Bewerber angehört und die werden nicht sehr vieles von dem, was mich interessiert hat, weiter betreiben. Da geht es eher Richtung Religionssoziologie. Beziehungsweise manche haben sich sehr auf die Frage der Wirtschaftsethik gestürzt. Da gibt es sicher einen auch Forschungsbedarf, auch innerhalb der ganzen Diskussion der Ethiken. Mhm. Dennoch, vielleicht ist das ein bisschen rausgekommen und es haben sich manche gewundert, warum ich gerade ich für die lange Nacht der Forschung gemeldet habe und über Theologie als Forschung rede, weil ich im Grund des Herzens Fundamentaltheologe bin, den die Rede von Gott interessiert. Die Theologie muss wesentlich bei der Mitte ihrer Sache sein, dann ist sie auch aktuell. Und das ist Herausforderung genug. Ob da genug geschieht oder ob wir uns momentan auf alles Mögliche einladen lassen und mit, ich sage mitquatschen, ist eine andere Frage. Danke jedenfalls fürs Interesse.
Wir danken sehr für... eine Frage noch? Gerne. Zwei Fragen. Gerne.
Der Menschenrechte. Also so als Erlösungsidee oder so, oder Manifestation gekommen ist. So solidär, wie sie stehen, haben sie eigentlich nicht sehr viel gebracht. Und ich will jetzt feststellen, ich will jetzt eine Frage stellen. Warum hat man nicht zugleich auch die Menschenpflichten dazu herangezogen. Wenn man in der griechischen Mythologie nachliest, beginnt es mit dem Prometheus, glaube ich. Ja. Und glaube ich, man liest nicht sehr kleine Seite. Und als eben die Göttlichkeit oder so den Menschen soweit erschaffen hat, heißt es dort, und nun müssen wir sie einführen in ihre Pflichten und Rechte. Nicht Rechte, Pflichten, sondern Pflichten und Rechte. Das ist meine Frage.
Warum? Eine meiner Lieblingsvorlesungen zur Geschichte der Menschenrechte. Wenn wir den Kontext der Ausformulierung 1948 hernehmen, und das haben Sie in der Präambel drinnen, dann ist eben dort gesagt, diese schlimmen Erfahrungen der Ideologie fordern uns heraus, Rechte des Menschen als Rechtsanspruch zu formulieren. Der Mensch hat Recht. Der Mensch ist Rechtssubjekt. Das war einmal ganz wichtig, dass man das zur Sprache bringt, damit der Mensch nicht einfach Objekt des Rechtes ist, wo der Gesetzgeber dann machen kann, was er will. Die Diskussion um die Menschenpflichten ist sehr wohl im Gange. Leute wie ein Helmut Schmidt, eine ganze Reihe von großen ehemaligen Politikern sind da federführend, auch mit dem Theologen Hans Küng, dabei. Ob das man weiß ja, wie problematisch es ist, dass die Vereinigten Nationen jetzt da so einen Grundrechtekatalog geben und wie der dann tatsächlich in die Herzen der Menschen findet. Nun schwieriger, meine ich, wird es mit den Pflichten. Dass es zu den Erziehungszielen auch gehört, nicht nur von Rechten, sondern auch von Pflichten zu reden, stimme ich Ihnen zu. Die alten Griechen waren da eher, glaube ich, hellsichtig genug mit ihren.
Wenn die Perser zum Beispiel Kleinasien erobert haben, dann haben sie an der Artemis-Statue die dunklen Augen rausgenommen und die blauen reingesetzt. Wenn die Perser dort die Machthaber waren, haben wir es umgekehrt wieder.
Sie hätten noch eine Frage?
Ja, geschichtlich gesehen haben die Dogmen der Kirche ja die Forschung immer auch behindert. Und wie sieht das jetzt heute aus? Gibt es da jetzt Verbesserungen? Kann auch der theologischen können auch da gegen die Dogmen geforscht werden? Oder wie sieht das aus?
Nicht in allem ganz gut. Die Frage nach Rolle und Funktion der Dogmen gehört hier natürlich auf den Tisch. Diese Lehrveranstaltungsverfahren und so weiter sind natürlich kein rummes Blatt, ist keine Frage. Ich habe es nicht erlebt, dass mich das Lehramt behindert hätte in meinem Forschen. Eher meine Neugier geweckt. Und da ist sicher auch vieles im Umbruch, auf der anderen Seite wieder Tendenzen, wo es zurückschwappen sollte, warum es diese fundamentalistischen Hüter der Wahrheit und geben muss, ist für mich eine psychologische Frage, mit der ich es nicht ganz leicht habe.
Ich würde das jetzt gerne als Schlusspunkt nehmen. Der Herr Reisinger, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Input und für die Diskussion.
Ich danke auch, dass ich da sein durfte.
Die lange Nacht der Forschung geht heute bei uns weiter. Um 20.30 Uhr kommt der Herr Professor Kneiger von der Kunstuniversität und wird zum Thema Intuition und ihr Platz in unserem modernen, in Klammer, Leben sprechen. Die Gastgeberin ist Elfi Schulz und dann später noch um 22 Uhr, wo Fledermäuse wirklich leben. Da kommt der Guido Reiter von der Fledermausschutzkoordinationsstelle und wird uns über die Fledermäuse und wo sie in Oberösterreich zu finden sind, wie sie erforscht sind, und wie man sie schützen kann, sprechen. Danke Ihnen sehr für Ihr Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei der langen Nacht der Forschung. Danke sehr.
Danke auch.